15. Kapitel. Daniel, Kapitel 7. Belsazar, Nachfolger des Ersten, erhält einige Rechte, etwa wie Herodes von Rom gewisse Privilegien bekam. Viel ändert sich dabei in Babylonien nicht. Seine Übergriffe, hauptsächlich in der persischen Provinz, stoppen Kores und Darius gehörig. Das Volk leidet aber unter diesem Dreigestirn. Daniel steht auf seinem Söller. Hoch wölbt sich die dunkle Nacht, übersät mit unzählbaren Sternen. »Welche Herrlichkeit!« flüstert er. O Herr, wie sie alle friedlich niederschimmern, schenk uns einen einzigen, der die Leute friedlich macht, jeder Mann in seinem Haus. Er hört eine Stimme neben sich. Meinst du, wenn jeder für sich selbst im eigenen Gehege hausen würde, dass das den wahren Frieden brächte? Ich weiß es nicht, belehre mich, dass ich zur guten Weisheit kommen kann. Du sollst viel sehen bis ans Ende dieser letzten Welt. Friede, Daniel, ist das, wenn man sich brüderlich vereint, soweit es menschlich möglich ist. Mehr verlangt der Himmel nicht. Du weißt, woraus die Sünde in die Welt gekommen ist. Oder meinst du gar, dass ich es angestiftet hätte? Dass ich irgendeinen Anteil von mir selber nehme, um damit des Lichtes Kinder und die Menschen zu belasten? Als dann sage, was ich für ein Schöpfer wäre und warum ich solches tat, um mich selber zu befreien? Für wen und was würde ich das längst vorausgesagte Opfer bringen? Herr, fleht Daniel, das sage nicht. Du hast einst aus deiner Macht, aus purem Lichte deiner Willensherrlichkeit, die Schöpfung werden lassen. Wo war ein Schatten, der dein Haupt befleckt? Nichts besaß die Zeit, die kein Kind berechnen kann, was bloß ein armes Körnlein Dunkelheit ergeben hätte. Licht im Licht. Also ist dein Name und die Herrschaft aller deiner Werke. Das erste Schöpfungskind, sich selbst erhebend, schuf im Hochmut sich ein Dunkel, in das es abgefallen war. Und wenn du, wunderbarer Schöpfervater, diesem Abfall die Materie erschufst, um durch sie die Sünde und die Schuld zu reinigen, dann ist damit auch die arme Welt gesegnet mit allen, die vom Licht und von der Finsternis durch diese Städte wandern dürfen. Darum bist du schon von Alters her bereit, trotz Sendung deiner Himmelskinder, selbst zu kommen, wenn die Zeit der Herrlichkeit dazu geboren wird. Du bist ja stets allgegenwärtig und in diesem Sinne brauchst du nie zu kommen. In Matthäus 28,20. Du bist den längst Vergangenen begegnet, hast Mose an der Hand geführt und durch ihn das ganze Volk. Mit Elia war das Feuer deiner Macht, deine Kraft mit vielen anderen. Mir bist du begegnet, hast das Feuer ausgelöscht und die Löwen wurden zahm. Herr, Dir danke ich für alle deine Güte. Die Antwort taugt vor meinem Stuhl. Gehe schlafen, ich zeige dir noch viele Bilder, die du still bewahren, aber treulich schreiben sollst. Es kommt die Zeit, wo das Geheimnis sich enthüllt. Daniel befolgt das Gebot. Sein Geist ist fern der Welt und hat die Seele mit hinaufgenommen. Bloß sein Leib liegt auf dem Lager. Unendlich weit dehnen sich ein Himmel und ein Meer. Unter diesem Himmel, doch ihn nicht berührend, ballen sich vier harte Winde. Sie jagen niederwärts aufeinander zu und toben übers Meer. Ein Wind verschlingt den anderen und speit ihn wieder aus. Das wiederholt sich öfters, bis aus den Winden sich vier Tiere bilden, doch so, als stiegen sie vom Meere auf. Das bewegt ist das Leben gottloser Menschen, der Machthaber und der Großen, die das Lebensmeer der Untertanen nicht zur Ruhe kommen lassen. Eine große Woge ist da wie ein Krieg, der verheerend über weite Flächen rast. Das erste Tier sieht wie ein Löwe aus, hat aber Flügel wie ein Adler. Mag es mit vielleicht ein Volk der Welt betreffen, Daniel erkennt darin das Wichtigste. Er sieht eine wunderbare Welt, der Gott die Flügel seines Lichtes gab. Die Finsternis gab das Raubtier her, also ward die erste Welt zerstört. Was vom Himmel kam, erhob sich mit den Flügeln heim ins Reich. Das war die erste Gnadenzeit. In Klammer Leopold Engel, Malona. Unruhig wälzt der Leib sich hin und her. Warum wurde diese schöne Gnadenwelt vom Schöpfer nicht erhalten? Sei nicht traurig, hört er eine Stimme. Das äußere Gefüge ist zerborsten. Aber die vom Licht auf diese Stätte gingen, brachten Liebe und Erbarmung mit. Darum sah das Tier gleich einem Menschen aus. Alle Opfer, Daniel, sind lebendig wie dein Herz, das niemals stirbt, auch nicht beim Tode deines Leibes. Das zweite Tier gleicht einem Bären, der stracks auf einer Seite steht. Das sind die armen Wesen, sagt die Stimme, die nur eine Seite kennen, ihre Finsternis. Darum hat sie viele Zähne, die zermalmen, was vom Licht zum Opfer hergegeben wird. Die Zähne sind auch Völker jener ersten Zeit, der zwei zusammengefügten Zeiten, in der gesamtreichen Folge aber nun die zweite Zeit. Du siehst von allen Zähnen nun besonders drei. Sie bedeuten, was in der ersten Zeit, in Klammer Malona, und in den zwei ineinander wogenden Zeiten, in Klammer vor und nach Adam bis Christus, vor sich geht, und was die Finsterlinge auch als Menschen und als Völker gegen meine Lichtgesandten tun. Der Finstere befiehlt dem Tier: Steh auf und friss viel Fleisch. Das besagt: Manches wird ihm im Bereiche seiner armen Kraft gelingen, doch beim dritten Tier wird angezeigt, dass die Kraft verweht, wie die Winde, die du nicht mehr siehst. Sind dafür Tiere aufgetreten, von denen eines etwas anderes bedeutet als die drei anderen, so werden sie wie die Materie vergehen. Der Menschenleib mit dem Tode ihrer Tätigkeit macht Wahn und die Völker, die sich einander ausradieren. Schaue aber weiter zu. Da kommt ein Parder. Er hat vier Flügel auf dem Rücken, wie ein Vogel, und vier Köpfe, und ihm wird Gewalt gegeben. Der Geist des Sehers sucht nach der Erklärung. Es ist ganz anders als die anderen Bilder. Lichthaft sind die Flügel und die Köpfe dieses Tieres herrlich anzusehen. Das Bild entfällt in Gottes dritte Zeit. Und was diese mit sich bringt, wie soll er sich das deuten? Wieder hört er Gottes Stimme. Ich will es dir erklären. Ein Tier bedeutet Kraft. Geistig gut, weltlich böse. Dieses dritte wird die Finsternis besiegen. Aus dem Ende dieser dritten Zeit, in Klammer ab Golgatha, kreuzen sich zwei Mächte. Erstens ich, nach meinem Heiligen vollbracht, mit dem abgeirrten Kind. In der Spiegelung die Lehre meines Opfers, die man durch mich zum Segen, durch die Welt zum Fluch, in Klammer Krieg, Mord, Unterdrückung, Inquisition und so weiter, verwenden wird. Die dritte Zeit als letzte Wende bringt die halbe, die abgekürzte Zeit. Meines Opfers wegen und derer, die im stillen Dienst in die Materie gehen. Mein Opferlicht wird so die Welt besiegen und hat sie schon, wenn du dieses jetzt auch nicht erkennen kannst. Denn ewig ist mein Name, ewig all mein Tun. Den stillen Dienst der Himmlischen hast du im Symbol gesehen, wie die Sterne still und herrlich ihre Bahnen wandern. Man kennt sie nicht, doch niemand kann sich ihrem Licht entziehen. Ich komme für die Welt als Mensch und wie? Nicht als ein Mensch verlasse ich sie wieder. In meiner Gnade bin ich aber ewig offenbar. Beim ersten Tiere sahest du ein Herz, mein Lebensherz. Aus dessen dritten Teile komme ich als Heiland und Erlöser in Gewalt. Ja, das dritte Tier in göttlicher Gewalt hat vier Flügel und vier Köpfe. Die Flügel heißen Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, die mir innewohnen. Die Köpfe sind der Schöpfer, Priester, Gott und Vater, also insgesamt ich, die heilige Urwesenheit. Deshalb ist das dritte Tier nun anders als die übrigen, für dich so dargestellt, einheitlich jedoch die Schöpfermacht entgegen jenem armen Dreigestirn der Finsternis, beim Bären die drei Zähne, die auch Völker dieser Welt, die Hohen und ihr böses Tun betreffen. Auch im Geiste währt es eine Weile, bis Daniel das Bild erfassen kann. Das Himmlische, er spürt's genau, wird wieder zugedeckt. Das vierte Tier, wäre es dem dritten gleich, rasch könnte Gottes heilige Erlösung alle Welt erfassen. Oder, ja, langsam werden all die Abgeirrten in die heilige Erlösung eingeschlossen, von alters her. Das ist Barmherzigkeit. O Herr, fleht er, was ist mit diesem vierten Tier? Müsste nicht auf deine Opferung die große Gnade folgen, die dem ersten Kind die Heimkehr sichert? Noch hört er nicht, was es zu bedeuten hat. Er sieht ein gräuliches, sehr starkes Tier, dessen Zähne eisern sind, wie es alles frisst, was Leben heißt, und was es nicht ins Maul bekommt, das zertritt es mit den plumpen Füßen. Da sind selbst die beiden ersten Tiere zahm zu nennen und haben doch viel Schlimmes angerichtet und getan. Es hat 10 Hörner. Sind das 10 Völker, die am Schluss der halben Zeit sich gegenseitig niederstoßen? Gewiss auch das. Aber er sieht Gottes heilige Gebote, die Mose in die Hand bekam, und wie Israel das goldene Kalb zu seinem Götzen machte, so wird die Menschheit diese 10 Gebote niedertreten und mit Spitzfindigkeiten, in Klammerhörner, andere Gesetze machen, die der Welt und ihrem Abgrund dienen, weil aus diesem aufgestiegen. Es zeigt zwar erst ein kleines Horn, stößt jedoch 3 große ab. Das sind 3 Epochen, hört Daniel wieder. Sie heißen einst die frühchristliche Zeit, das Mittelalter und die Zeit danach, aus deren Mächten sich das wie kleine Horn erhebt, aber dessen Augen sehen alles, in Klammer Spionage. Sein Maul redet allseits große Dinge, in Klammer Propaganda, Druck, Rundfunk und so weiter. Und was? Jeder schiebt das eigene Gebaren anderen zu. Die Mächtigen der Völker reden von dem großen Friedenswillen, währenddessen sie die Zähne heimlich schleifen, wie das Tier sein Maul verschließt. Das Horn besagt noch die Verachtung der Gebote Gottes, und wo man ihn noch anerkennt, da macht man aus ihm einen Menschen mit allen ihren menschlichen und seelischen Gebrechen. Dieses Maul führt deshalb extra große Reden. Allein man greift vergeblich in des Himmels Höhe, so und auch anders. Ob sie Gottes Walten mit dem Horn zerstoßen wollen, ob sie mit übersteigerten Gedanken und mit ihrem Können sich so hoch erheben, dass sie ihre eigene Welt wie einen kleinen Spielball sehen, nur erkennbar durch das Sonnenlicht, das bleibt sich gleich. Merke aber auf, was dann noch hinterher geschieht. Plötzlich ist das vierte Tier verweht. Es wird still wie vor und nach dem Sturm, wo der Mensch nicht wagt, sich umzuwenden, ob des Schrecklichen, was geschah und kommen wird. Es ist die dunkle Stille einer großen Angst. Kann diese Angst die Menschheit reinigen, dass sie lernt, sich ihrem Schöpfer hinzugeben, das Weltdämonische zu überwinden und Frieden machen, Frieden aus dem Licht. Daniel spürt die starre Stille, sieht der Menschen Leid, selbst heraufbeschworen durch Gewalt, Leichtsinn, Lauheit, blind in allen Freuden dieser Welt. Er sieht ein weites Firmament, in unfassbarer Höhe bildet sich ein neues Licht. Wie ein Vorhang schiebt es sich von beiden Seiten her, deckend, was erst vorher sichtbar war. Die Dämonie, Welt, Menschen und Materie, den ganzen armen Abgrund aus dem Fall des ersten Himmelskindes. Und er sieht. Ein weites Rund, eingehegt in alabasterhelle Mauern, in ihm eilen Lichtkindgeister hin und her. Da steht ein großer Stuhl und viele Stühle. Daniel sieht ihn herrlich und ganz wunderbar. Einer von den Lichtgestalten sagt: Es ist der Alte, der Erste, Ur, der Allmächtige. Dieser setzt sich auf den hohen Stuhl und die Gestalten vor ihm auf die vielen Stühle. Sein Kleid leuchtet weißer als der Schnee, heller als die hellste Sonne. Das Haar sieht aus wie reine Wolle, ist aber nicht mit eines Greises Haaren zu vergleichen. Schau es anders an, wird Daniel belehrt, des Kleides und des Hauptes weiß, ist Gottes urprimäres Licht. Der Alte, wie gesagt, bedeutet ewiglich der Erste, unser ewig heiliger Ur. Es ist zugleich die Weisheit und das, wie Wolle, deren sanfter Strahl, der uns Kinder selig macht. Sobald ein Kind die Weisheit anerkennt, wird es selbst zur Klarheit kommen. Den Stuhl siehst du wie eitel Feuerflammen, seine Räder wie vier Flammengarben. Und du weißt jetzt nicht den Sinn, weil du eben deinen Mithilfweg durch die Materie gehst. Symbolisch ist der Stuhl die Schöpfermacht im ewig hohen Element des Feuers. Die vier Füße gleichen Rädern. Festgefügt stehen sie in ihrer Allmachtsherrlichkeit auf dem Urgrund alles Lebens. In der Beweglichkeit rollt die Urmacht über alles, was sie aus ihrem Grund geschaffen hat. Kein Raum und keine Zeit in der Urewigkeit, wohin die Schöpfermacht nicht reichen würde. In Klammer die stehende und die waltende Machtpolarität, siehe auch Hesekiel 1, 15-20. Sie schließt alles in die Glut der Liebe ein, belebend in der eigenen Schöpferglut. Vom Stuhle kommt ein langer Feuerstrahl, nach den dir bekannten Zahlen, tausendmal tausend, die Gott dienen, und zehntausendmal zehntausend, die vor ihm stehen. Das Bild gilt jederzeit, seitdem der Vater Gott sich in der Liebe Machtbereich sein Kindervolk geschaffen hat. In Klammer sechster Schöpfungstag, siehe Uhrwerk. Im Zusammenhang der vier Tiere mit des Lichtes Vorhang, der die Gesamtmaterie bedeckt, gelten nach der halben Zeit die tausendmal tausend als die ersten Kinder, die Fürsten, Wächter, Ältesten und die Befehlsträger, die ursächlich dienenden Ur zur höchsten Ehre und dem ganzen Kindervolk zum Segen und zur Hilfe. Du hörtest ja, sie dienen ihm. Die Menge, die vor ihm steht, rechts und links am Stuhle, sind die treuen Himmelskinder und die Abgeirrten. Darum wird Gericht gehalten und ihre Bücher werden aufgetan. Daniel sieht vor dem Stuhl nun einen weißen Tisch, einem Herde gleich, aus dessen Lade jener wundersame Alte alle Bücher nahm. Obenauf liegt ein großes Buch. Die Dienenden helfen beim Vergleichen, denn deren Hilfsweg ist schon abgerechnet worden. Es kommen erst die Hellen an die Reihe, die zur Rechten stehen, und Buch um Buch wird mit der Schrift des großen Buches ganz genau geprüft. Nun stehen sie zu ihrem und zu Gottes Recht, weil die Himmelskinder treulich dienten, womit gar manches aus dem Weltweg auszugleichen ist. Die Linken harren zitternd in peinigender Angst, da gibt's viel Arges, und manches Strafwort wird gesprochen. Ja, geht hin, ihr Linken, wohl nicht für immer, doch so lange, bis ihr selber so viel abgegolten habt, als möglich ist. Denn die Wiedergutmachung ist das erste heilige Gesetz, das bis zur letzten Stunde meines Liebeschöpfungstages gilt. Was ihr nicht selbst zu reinigen vermögt, seht, ich habe es im Vorhinein ins Kreuz von Golgatha gesenkt und es selber für euch abgegolten. Das ist des Bildes erstes Ende. In unbekannte Ferne sinken alle Tiere, der Dämonie entstammend, ab. Und nichts ist mehr von ihnen, von den Großen dieser Welt zu sehen.